leben dürfen. Und am Abend vorher, wie das so ist, dann war ich bei dem Ältesten untergebracht, übrigens dem Ältesten. Manche wissen jetzt, was ich damit meine. Und wir kannten uns eigentlich gar nicht und haben uns dann so ein bisschen beschnuppert. Und nachdem wir uns ein bisschen kennen und lieben gelernt haben, hat er zu mir gesagt, du Mike, ich muss dir was sagen. Ich habe mit meinen, und es war der Älteste einer großen russlanddeutschen Gemeinde, nicht irgendeiner, sondern der Älteste. Ich habe mit meinen eigenen Söhnen, mit meinen eigenen Kindern nie, und die waren schon aus dem Haus und hatten selbst eigene Kinder, nie über das Thema geredet. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dass auch in der Gemeinde, in dieser Gemeinde, nie über das Thema geredet wurde. Und ihr Lieben, das ist dramatisch und tragisch. Denn, das will ich schon vorweg schicken und ich sage es nachher nochmal, wenn wir vom Wort Gottes her diesen Platz nicht ausfüllen, in unseren Herzen, beziehungsweise in den Herzen unserer Heranwachsenden, dann verspreche ich euch, der Platz bleibt nicht unbesetzt. Die Welt drängt mit Macht und heute wahrscheinlich mehr denn je, aber es war schon immer ein schweres Thema seit dem Sündenfall, aber mehr denn je wird die Welt diesen Platz in dem Herzen eurer Kinder besetzen. Und die Strategie ist ganz einfach. Wir gehen nicht über das Wort hinaus, aber wir gehen auch nicht hinter dem Wort zurück. Wir haben die Verantwortung, den ganzen Ratschluss Gottes in der gebührenden, mit dem gebührenden Respekt oder der Ehrerbietung und auch der Pietät zu predigen, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Paulus konnte den Ältesten von Ephesus sagen, mit denen er 3 Jahre zusammen gedient hat, ich habe den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Und so ist das Thema, so ist die Bibel wirklich nicht stumm zu diesem Thema. Der Grund, warum wir so wenig darüber reden, ich weiß es nicht. Ich vermute, es liegt unter anderem darin, dass viele von uns, mich eingeschlossen, mit dem Thema alles andere als zur Ehre Gottes umgegangen sind und teilweise heute noch sehr damit kämpfen. Und wenn wir mit Sünde kämpfen, produziert Sünde Scham. Und Scham produziert automatisch dieses Gefühl, boah, ich will da bloß nicht nahe kommen oder bloß nicht darüber reden. Und ich vermute, dass ein Deckmantel der Scham über der Gemeinde Jesu liegt und deswegen selten über das Thema gepredigt wird. Aber das ist eine hervorragende Strategie des Widersachers. Ja, so sollte es nicht sein. Wir dürfen darüber reden. Die Bibel redet ausführlich darüber. Überlegt mal, wenn ihr allein das Mosaische Gesetz oder die 5 Bücher Mose anschaut, wie umfangreich Gott über Sexualität, über den richtigen Umgang und auch über den Umgang über den falschen Umgang mit Sexualität redet. Oder ein anderes Beispiel. Ihr denkt, die Sprüche sind so eine Ansammlung von Weisheitsliteratur und manchmal weiß man gar nicht, wo da oben und unten ist und verliert den Faden von einem Vers zum anderen. Das mag vielleicht gelten ab Kapitel 10. Aber die ersten 9 Kapitel in dem Buch der Sprüche sind eine durchgehende Rede eines Vaters an seinen Sohn, der sich buchstäblich, ich mache das manchmal auch beim Unterricht vor, der sich buchstäblich, Nico, du wirst verschont heute, aber der sich buchstäblich den Kragen packt von seinem Sohn und redet 9 Kapitel lang zu seinem Sohn und sagt, Sohn, ich flehe dich an, werde weise für dieses Leben. Also diese 9 Kapitel, das ist der Lehrplan eines Vaters, was er mindestens seinem Sohn mitgeben muss, wenn er dann in die Selbstständigkeit, ins Leben entlassen wird. Studiert diese 9 Kapitel gut und vielleicht zu des einen oder anderen Überraschung, wer das noch nicht getan hat, von diesen 9 Kapiteln, dieser Abschiedsrede des Vaters an seinen Sohn, der den Sohn mit Weisheit ins Leben entlassen will, redet er 2,5 Kapitel lang ausschließlich von dem Umgang mit Sexualität und auch von der Gefahr der sexuellen Unmoral und auch, wie man sich davor bewahrt. Es ist sträflich, ihr Lieben, wenn wir das nicht tun. Ich will noch gar nicht vom Hohelied reden, wo ein ganzes Buch, ja, der Liebe eines Mannes gegenüber der intimen Liebe eines Mannes seiner eigenen Frau gewidmet ist. Ihr Lieben, wir dürfen und wir müssen, wir haben dieses Mandat, wir müssen auch darüber reden. Denn das Wort, wie gesagt, ist nicht stumm zu dem Thema und es ist tragisch, ihr Lieben. Ihr habt heute Morgen den Anklang vom Heinrich zu gehört aus den viele gute Verse. Ja, wer das Lied eben nicht mitsingen konnte, der hat einfach ja seine Hausaufgaben nicht gemacht. Den allerersten Vers, den ich bei der Tante Donna auswendig lernen durfte, war Psalm 119, Vers 11. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, auf dass ich nicht wieder dich sündige. Und Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Das waren die beiden Verse, die wir nur zum Schluss oder fast zum Schluss gesungen haben. Ihr Lieben, das Wort redet dazu und das Wort sagt von sich selbst, und das hat Heinrich uns heute Morgen schon gesagt, es ist genug, was es sagt. Alle Schrift, 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift, Graphe, die Schriften, alle Schrift, und dazu zählte, es war schon ein bisschen gewagt, was du gesagt hast, aber im Grunde genommen hattest du recht, auch die Schriften des Paulus waren schon zur Zeit der Apostel einvernehmlich, das war schon die Meinung der Apostel, das ist jetzt auch Graphe, das ist auch Wort Gottes. Und von diesem Wort Gottes heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Es ist nützlich zum Lehren, zum Überführen, also ich muss meine falschen Gedanken an dem Wort Gottes abprüfen und sehen, wie dachte ich, wie sagt mir das Wort, muss Buße tun, belehren, überführen, zurechtbringen und es unterweist mich dann auch dauerhaft auf dem richtigen Weg, auch auf dem Weg der Sexualität oder dem Umgang mit Sexualität, auf dass der Mensch ein wenig verbessert sei, zu manchem guten Werk ein wenig zugerüstet. Nein, auf dass der Mensch vollständig sei, vollkommen sei, Artios. Ja, ihr kennt das Beispiel mit den zwei Schuhen. Wenn ich zwei Schuhe anhab, kann ich keinen dritten Schuh mehr tragen. Und das ist die Bedeutung von dem Wort Artios, vollkommen. Wenn du das Wort Gottes hast, macht dich der Ratschluss Gottes vollständig zu einem Leben, was Gott verherrlicht und was für dich auch zum Besten ist. Für jedes gute Werk ist völlig zugerüstet. Und das werden wir sehen, das ist auch, Sexualität ist auch ein gutes Werk. Ja, ich habe heute das Mikrofon angezogen und da steht Roger drauf. Ich habe gedacht, warum steht da Roger? Weil das Mikrofon gerade ausgeliehen war auf der KfG-Konferenz und Roger Pugh war der Referent. Und von Roger stammt der Satz, Sexualität, richtig eingesetzt, ist wahrer Gottesdienst. Und jetzt habe ich noch mehr Stirnrunzeln erzeugt. Ja, und ich verspreche euch, Paulus wird diese Frage im Vers 4, den wir heute Morgen anschauen, besonders anschauen, lösen. Wenn wir uns nicht diesem Thema wenden, bitte erlaubt mir diese lange Einführung, die wird noch länger. Wenn wir uns nicht diesem Thema zuwenden, ich habe es euch schon gesagt, dann ist das tragisch, weil das Wort Gottes gibt uns alles, was wir brauchen zu diesem Thema. Aber es ist doppelt tragisch, weil wenn wir nicht reden, dann bleibt der Platz, wie gesagt, in den Herzen unserer Jungs und Mädels nicht unbesetzt. Die Welt drängt mit Macht dort rein und ihre Botschaft ist im wahrsten Sinne des Wortes pervers. Per, das ist lateinisch, kommt von durch und durch und vers, auch lateinisch, kommt von auf den Kopf gestellt. Und ihr werdet selbst heute, wenn ihr so lange wach bleibt und aufmerksam seid, feststellen, die Botschaft der Welt zu dem Thema ist in der Tat auf den Kopf gestellt und zwar total pervers. Wenn Gott wirklich, ein einziger Satz dazu, ja, wir sind als moralische Wesen geschaffen, wir sind als interpretierende Wesen geschaffen, wir sind als Beziehungswesen geschaffen, wir sind als soziale Wesen geschaffen, wir sind als abhängige Wesen, vom Rat Gottes abhängige Wesen geschaffen und wir sind auch von Gott als sexuelle Wesen geschaffen. Sexualität ist keine Folge des Sündenfalls. Unser falscher Umgang mit der Sexualität, das ist eine Folge des Sündenfalls. Aber ich sage euch, Adam und Eva hatten 0,0 falsche und schlechte Gedanken vor dem Sündenfall. Im Moment des Sündenfalls aber genau das Gegenteil. Es war sofort auf den Kopf gestellt. Deswegen waren sie auch sofort schambelastet. Sie haben zum ersten Mal sofort falsche, schlechte Gedanken über die Sexualität denken können. Und deswegen hat es auch sofort Scham erzeugt. Aber ihr Lieben, ein paar Schlussfolgerungen schon gleich zu Anfang, um euch zu motivieren, wirklich für diese lange Predigt wach zu bleiben. Wenn Gott wirklich der Erfinder dieses Themas ist, der Sexualität, erstens, dann weiß er am besten, wie wir damit umzugehen haben. Er hat es sich ausgedacht. Es ist kein Unfall und kein Zufall und keine Folge des Sündenfalls, dass wir, Männer wie Frauen, als sexuelle Wesen geschaffen wurden. Zweitens, wenn Gott der Erfinder und der Schöpfer der Sexualität ist, dann muss Sexualität im Kern etwas absolut Gutes, etwas absolut Reines, ja, etwas absolut Heiliges sein. Und es ist keine Übertreibung, wenn Roger Pugh sagt, Sexualität nach Gottes Plan gelebt, ist Gottesdienst. Und das ist keine Übertreibung oder kein Kanonismus. Ihr werdet selbst erkennen, dass er völlig recht hat und wir ihm beipflichten müssen. Wenn Gott wirklich der Erfinder der Sexualität ist, wenn Gottes Wort allgenugsam ist, ihr Lieben, dann ist das Wort Gottes auch die einzige Quelle, an die wir uns wenden müssen, wo wir wirklich zuverlässigen Rat bekommen können. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Dr. Sommer kennt. Wer jetzt schmunzelt, hat sich verraten. Ich bin alt genug, dass ich Dr. Sommer kenne. Wahrscheinlich ist das heute nicht mehr so aktuell. Aber Dr. Sommer ist garantiert nicht der richtige Ratgeber für euren Umgang mit Sexualität. Und wenn Gott der Schöpfer der Sexualität ist und mit seinem Wort allgenugsam ist, auch zu diesem Thema, dann trifft uns eine Verpflichtung, dieses Wort, dieses gute Wort, auch zu diesem Thema zu lehren, zu tun und andere, also zu studieren, zu tun und dann auch andere dazu zu unterweisen. Und genau das wollen wir heute Morgen tun. Wir wollen es mit Bedacht tun. Ja, weil es ein schambelastetes Thema ist. Und ich will auch sagen, es ist auch ein doppelt schwieriges Thema, weil wir sind nicht nur Sünder, wir sind auch Leidende. Wir leiden auch unter der Sünde. Teilweise und gerade bei dem Thema ist es extrem schlimm. Teilweise dann unter den Sünden der anderen. Es gibt sexuellen Missbrauch, das wisst ihr, und den gibt es nicht nur draußen in der Welt. Den gibt es auch in der Gemeinde Jesu. Das ist tragisch. Das ist das Schlimmste, was einem Kind passieren kann. Der Ort, der Frieden, der Ruhe, der Sicherheit vermitteln sollte, die eigene Familie, kann zum grausamsten Ort werden bei diesem Thema. Und deswegen will ich, das ist nicht unser Thema heute Morgen, sexuelle Missbrauch, aber deswegen ist es umso wichtiger, dass wir auch mit dem notwendigen Vorsicht oder dem Respekt uns diesem Thema nähern. Lasst uns den Text jetzt lesen und ich bitte euch dazu aufzustehen. Wir beten dann zusammen, dazu können wir auch noch stehen bleiben und dann steigen wir in diesen Text ein. 1. Korinther 7, ab Vers 1. Was aber das betrifft, wovon ihr, also die Korinther, mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Aber um der Unzucht willen habe jeder seine eigene Frau und jede habe ihren eigenen Mann. Der Mann leiste der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Vers 4, die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht. Es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Dies aber sage ich als Zugeständnis, nicht als Befehl. Ich wünsche aber, dass alle Menschen wären wie ich, doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Vater im Himmel, wir danken dir einmal mehr für dein Wort, was allgenugsam ist, was in jedem Lebensbereich redet und uns völlig ausrüstet zu jedem guten Werk, auch zu diesem Werk, wie wir mit dem Geschenk, das du den Eheleuten gemacht hast, der Sexualität, richtig umgehen. Herr, ich bitte dich um Gnade, dass du mir hilfst, dass das Reden meines Mundes und das Trachten meines Herzens wohlgefällig sei vor dir her, mein Fels und mein Erlöser. Und ich bitte dich auch für uns alle, dass du uns diese Gnade schenkst, nicht nur Hörer, sondern Täter deines Wortes zu sein. Zu deiner Ehre. Amen. 1. Korinther 7, Vers 1. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt. Es gab ganz offensichtlich mehr als einen oder zwei Korintherbriefe. Die Korinther hatten vorher schon dem Paulus geschrieben. Und offensichtlich hatten sie einige Fragen. Und ich sag's immer wieder und jetzt auch hier in der Predigt, preist den Herrn für die Korinther. Die Korinther waren sowas von abgewirtschaftet. Die waren sowas von dekadent. Die waren sowas von unmoralisch. Dass die natürlich, wo dann viele zum Glauben kamen und in den Ehen drunter und drüber gingen, dass die natürlich viele, viele brennende Fragen hatten. Und offensichtlich haben sie die dem Apostel Paulus gestellt. Und preist den Herrn für die Korinther, Paulus gibt ihnen Antwort. Warum lobe ich das so sehr? Ich will keinem zu nahe treten, aber ich sage allgemein, unsere Zeit heute im 21. Jahrhundert ist genauso dekadent, ist genauso abgewirtschaftet, gerade was die Sexualität angeht, wie bei den Korinthern. Und so gut, dass Paulus ihnen Antwort gibt. Übrigens nicht nur zu dem Thema. Es gibt Ausleger, die sind überzeugt, dass das Kapitel 7, 8, 9, 10 und 11 insgesamt eine Antwort auf all die Fragen darstellt, die Korinther dem Apostel Paulus gestellt haben. Und er ab Kapitel 12 dann wieder in sein Thema einsteigt und weitermacht. Er beschreibt da viel, nicht nur hier in den ersten 7 Versen sexuelle Reinheit, sondern er redet über Ehe und Scheidung. Er redet über Ledigsein, er redet über Wiederverheiratung, er redet über das Essen von Götzenopfer, Fleisch, er redet von dem Apostelamt, auch von der finanziellen Unterstützung für Diener im Reich Gottes. Er redet von der Absonderung von der Welt, er redet von der Kopfbedeckung und er redet auch vom Abendmahl. Ihr habt vielleicht so ein bisschen mitverfolgen können, das war die Spur durch 1. Korinther 7 bis 11 und das sind wahrscheinlich die Antworten des Apostels Paulus auf diesen Brief, den die Korinther ihm zuvor geschrieben haben. Heute natürlich nur diese ersten 7 Verse. Und diese ersten 7 Verse werden wir, ihr Lieben, es ist kein Witz, wir werden uns im Kern nur dem Vers 4 zuwenden. Und das sprengt schon fast den Rahmen einer normalen Sonntagspredigt. Ja. Also ich habe wirklich, das ist ein bisschen, ja, natürlich Eigenlob, ich habe schon die anderen Verse jetzt total vernachlässigt, werde ich euch erklären. Ich sage euch auch warum. Aber erst ein Satz zum Aufbau. Diese ersten 7 Verse, die sind, erlaubt mir jetzt bitte diesen Vergleich, die sind aufgebaut wie, Tante Mom weiß, was ich jetzt meine, wie ein M&M. Ja, wenn ihr Paula mal zu M&Ms und dem Busfahrer befragt und der älteren Dame, dann habt ihr eine schöne Geschichte von Paula. Aber denk mal an ein M&M. Ein M&M hat einen Aufbau. Es hat außen so eine bunte Zuckerschicht. Als zweites kommt eine Schokoladenschicht und in der Mitte, da kommt für mich das Beste, die Nuss, diese Erdnuss. Und wenn ihr durch diese ersten 7 Verse von 1. Korinther 7 schneiden würdet, habt ihr exakt diesen Aufbau. Was ich meine ist, du hast diese Zuckerschicht, also wenn du oben schneidest, hast du A und unten hast du dann wieder Zuckerschicht, also wieder A. Dann kommt die Schokoladenschicht, das heißt, wenn du tiefer gehst, ist B und dann kommt wieder B und in der Mitte hast du C. Könnt ihr verstehen? Der Aufbau ist A, B, C, B, A. Eine ganz typische hebräische Lehrmethode, die Paulus hier anwendet. Und wenn ihr aufmerksam gelesen habt, habt ihr gemerkt, Vers 1 ist im Grunde genommen nochmal das Gleiche wie auch im, also 1 und 2, das Gleiche wie im Vers 7. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Berühren ist ein Synonym. Ja, also er redet nicht davon, dass ihr niemals einer Frau die Hände schütteln sollt. Ja, ich will jetzt keinen bloßstellen, aber im Vorfeld der Predigt habe ich mit jemandem über diesen Text geredet und ich habe ihn gefragt, sag mal, um was geht es eigentlich im Vers 3 zum Beispiel? Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht. Und da habe ich zur Antwort gekriegt, naja, der Mann soll für seine Frau irgendwie sorgen, ja, dass das Geld verdient wird oder weiß ja nicht, was die Antwort war. Nee, ihr Lieben. In dem ganzen Abschnitt von 1 bis 7 geht es tatsächlich um Sexualität. Dieses eine Frau berühren ist ein Synonym für den Verkehr zwischen Mann und Frau. Beispiele aus dem Alten Testament. Denkt an Abraham, der seine Frau fast verkauft hat an Abimelech und dann, oder Abimelech, ich weiß immer nicht, wie man es ausspricht. Und dann sagt der Herr, ich habe ihn bewahrt, ich habe dich bewahrt, Abimelech, dass du diese Frau, weil es nicht deine Frau ist, es ist eine Frau eines anderen. Erste Mose, irgendwo ab Vers 12, ab Kapitel 12, ich glaube es Kapitel 16, aber prüft mich bitte, dass du sie nicht berührst. Das ist ein Synonym, ja, für Sexualität, für den Verkehr zwischen Mann und Frau. Und es gibt im Alten Testament zahlreiche Beispiele und auch im Neuen Testament. Paulus leitet hier das Thema der Sexualität ein. Im Vers 2 genau das Gleiche. Und was jetzt, also damit wir das Thema klar haben. Und im Vers 1 und 2, genauso wie dann im Vers 7, lasst mich die bitte zusammen lesen, aber um der Unzucht willen habe jeder seine eigene Frau und jeder ihren eigenen Mann. Und Vers 7, ich wünsche aber, dass alle Menschen so wären wie ich, doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Das A-Thema ist bei Paulus, Ehe ist was Gutes und ledig sein ist auch was Gutes. Paulus spielt die beiden nie gegeneinander aus, aber wo Paulus den Zirkel einsticht, genauso wie der Herr Jesus in Matthäus 19, man kann sich auch um Gottes Willen beschneiden. Man kann ledig bleiben und das ist etwas Gutes. Es ist nichts Besseres als verheiratet sein. Aber verheiratet sein ist auch nicht was Besseres vor Gott als ledig sein. Der Herr Jesus war nicht verheiratet und hat vollkommen zur Ehre Gottes gelebt. Paulus konnte sagen, ich wünschte mir, dass alle so wären. Aber jeder hat seine eigene Gnadengabe. Und wenn du die Gnadengabe hast, ledig zu sein, jetzt kommt gleich die Frage, ja, woher weiß ich das? Ich kann es nicht sagen, aber eins kann ich dir sagen. Wenn du jeden Tag schmachtest, hast du wahrscheinlich nicht unbedingt die Gabe des Ledigseins. Das können wir aus dem Text erkennen. Aber Paulus sagt hier nichts mehr, nichts weniger. Das Ledigsein hat seinen Platz, um Gottes Willen, bitteschön. Nicht, weil du denkst, Zölibat wäre was Besseres, wie eine große Kirche das lehrt, das ist natürlich Unsinn. Das ist nicht heiliger, ja, enthaltsam zu leben ohne Frau. Das ist nur ein Stand, der vor Gott wohlgefällig ist, mit dem ich Gott verherrlichen kann, mit dem ich Vorzüge habe, die Verheiratete nicht haben. Aber Verheiratete, das werden wir heute sehen, die haben Vorzüge, die haben die Ledigen nicht. Bei der Frage, zur Ehre Gottes zu leben. Ihr könnt auf eine Art und Weise Gott verherrlichen, wie das die Ledigen auch nicht können. Also beide Stände haben ihren Stand und das ihre Berechtigung. Und das ist das Thema von Vers 1 und 2 und auch Vers 7. Und dann kommt das B-Thema, das ist der Vers 3 und der Vers 5 und 6. Vers 3 sagt Paulus, der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso auch die Frau dem Mann. Und im Grunde genommen im Vers 5 und 6 sagt er nochmal das Gleiche. Entzieht euch einander nicht. Und ich sage es noch einmal, er sagt, er redet jetzt nicht hier von irgendetwas, ja, vom Abwasch, ja, oder vom Geldverdienen oder dass jeden Tag die Brötchen oder was auch immer auf dem Tisch stehen, sondern er spricht tatsächlich von der Verpflichtung, sich gegenseitig im Bereich der Sexualität innerhalb der Ehe zu dienen. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versuche, denn ihr könnt, weil ihr euch nicht enthalten können. Dies aber sage ich als Zugeständnis, nicht als Befehl. Bitte erlaubt mir, diesen Teil, diesen B-Teil, ganz kurz am Ende der Predigt noch zu erwähnen. Und der Hauptteil, die Nuss in der Mitte, das ist der C-Teil. A, B, C, B, A ist der Aufbau hier von 1. Korinther 7, 1 bis 7. Und diesen B-Teil, dem wollen wir uns heute Morgen im Kern zuwenden. Und erlaubt mir, dass ich zu diesem B-Teil, damit wir den gut verstehen können, damit wir den Vers hier gut verstehen können, etwas aushole. Aber dann könnt ihr am Ende wirklich vortrefflich verstehen, was Roger Pugh meinte, wenn er sagte, Sexualität zur Ehre Gottes ausgelebt ist wahrer Gottesdienst. Ich möchte einfach die Hinführung mit ein paar Fragen unternehmen und ich wollte mir eigentlich ein Opfer hier aussuchen unter der Meute der jungen Männer, weiß aber noch nicht, wen ich mir da nehmen darf. Die erste Frage, was ist der Sinn der gesamten Schöpfung? Kann hier sich auch ein Freiwilliger melden. Wozu hat Gott diese ganze Schöpfung gemacht? Wer will sich melden? Naja, dann ist es kein junger Mann heute, dann ist es ein älterer Mann. Ja, Wolfgang, zu welchem Zweck hat Gott diese ganze Schöpfung bereitet? Woher weißt du das? Zu seiner Verherrlichung, sagt Wolfgang. Woher weißt du das? Ja. Sehr gut. Kolosser 1, Vers 16. Alles ist aus Jesus Christus, alles ist durch Jesus Christus und alles ist zu Jesus Christus hingeschaffen. Er war vor ihm, also er war vor allem und alles besteht durch Jesus Christus. Ja, oder die Doxologie am Ende vom Römerbrief, von dem theologischen Teil im Kapitel 11. Ja, da sagt Paulus genauso, unmissverständlich, O Tiefe des Reichtums, also da redet er von dem Reichtum der Gedanken Gottes im Evangelium, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind deine Gerichte und unaufspürbar deine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen? Und wer hat ihn vorher gegeben, was und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Alles ist zur Verherrlichung Gottes geschaffen. Wozu hat Gott Menschen gemacht, Wolfgang? Als erstes. Laut? Zu seiner Verherrlichung. Er hat die ganze Schöpfung zu seiner Verherrlichung gemacht. An der Schöpfung kannst du die Größe Gottes ablesen. Deswegen Römer 1 sind alle Menschen ohne Entschuldigung. Weil an der Komplexität, an der Schönheit der Schöpfung kannst du sehen, wie groß und wie kräftig, wie heilig Gott ist. Und deswegen ist keiner ohne Entschuldigung. Warum hat er Menschen gemacht? Zu seiner Verherrlichung. Weil wir in sein Bild gemacht sind. Und natürlich nicht ein äußeres Bild. Es geht nicht um den Körper, Gottes Geist. Sondern der innere Mensch ist nach Gottes Bild geschaffen. Gott hat Verstand. Gott hat Gefühl. Gott hat Willen. Gott kann lieben. Gott kann heilig sein. Gott kann Verantwortung übernehmen. Gott kann sich erbarmen. Und wir können das auch. Und wenn wir das um Gottes Willen tun, übrigens auch in der Ehe, dann leben wir zur Verherrlichung Gottes. Wenn wir seinen, das ist das Grundprinzip für den Menschen, wenn wir sein Wesen in diese Welt tragen, wenn wir das reflektieren, dann verherrlichen wir Gott. Also auch die Menschen, ja, sind zu seiner Verherrlichung gemacht. Nächste Frage, und wir kommen dem Thema, ich hoffe, ihr merkt das, immer ein bisschen näher, wie bei einer Matroschka. Wieder eine abgezogen und wieder so ein Hütchen weg. Ja, die ganze Schöpfung zu seiner Verherrlichung. Die Menschen zu seiner Verherrlichung. Wolfgang, wozu hat er Mann und Frau gemacht? Genau, du kannst die Kassette immer wieder zurückspulen. Zu seiner Verherrlichung. Das ist der erste Sinn auch für die Ehe. Der erste Grund, warum er Unterschiedlichkeit in diese Schöpfung der Menschen gebracht hat und dass die sich dann in der Ehe eins, dass die da eins werden sollen. Der erste Grund, es gibt bestimmt über ein halbes Dutzend Gründe, warum Gott uns die Ehe geschenkt hat. Aber der erste Grund, und da könnt ihr mit mir nicht drüber diskutieren, der erste Grund ist zu seiner Verherrlichung. Bitte erlaubt mir das, euch kurz aufzuzeigen, in 1. Mose 1. Lasst mal den Finger in 1. Korinther 7. Da heißt es in 1. Mose 1, Vers 26 im Schöpfungsbericht, 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Noch einmal, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Ich bin kein Hebräer, ich bin kein Jude, ich habe von Natur aus kein Hebräisch gelernt, aber ich durfte, das wisst ihr ja, viele von euch wissen das, vor kurzem zum ersten Mal in meinem Leben 12 Tage in Israel verbringen, was eine sehr beeindruckende Zeit war. Umso beeindruckender jetzt, ja, wo Israel gerade wieder vor so einem schweren Weg steht. Aber das war eine große Freude, dort mit einem Gideon und einem Schmuel zusammenzusitzen und einem Micha, die ja alle Hebräisch sprechen und auch ein gutes Stück weit das biblische Hebräisch verstehen. Und dann habe ich sie einfach mal gefragt, sag mal, was ich da immer erzähle, wenn ich über 1. Mose 1, Vers 26 erzähle, stimmt das eigentlich? Ist das auch wirklich so in eurer hebräischen Bibel? Dann gucken die rein, ja, stimmt, ist wirklich so. Wenn wir Hebräisch lesen könnten, so wie Gideon, Schmuel und Micha, Bayer, dann wüssten wir, dass der Heilige Geist hier in 1. Mose 1, Vers 26 ein Wortspiel gebraucht. Das heißt, er benutzt ständig die Worte in Mehrzahl, Einzahl, Mehrzahl, Einzahl, Mehrzahl, Einzahl. Das geht uns ab als Deutsche, weil wir nun mal keine hebräische Bibel lesen können. Die lesen sie aber. Es gibt auch witzigerweise nur eine hebräische Bibel. Ja, wir kämpfen immer über die beste Übersetzung, aber es gibt nur eine hebräische Bibel. Da gibt es auch keinen Zweifel, was da steht. Da steht also, lasst uns, Plural, Mensch. Da steht gar nicht Menschen. Also dieses Wortspiel geht so weit, dass es sogar grammatikalisch ein bisschen falsch ist. Aber der Heilige Geist wollte bewusst diesen Wechsel. Plural, uns, Mensch, Singular, machen, Plural, nach unserem Bild. Also es geht weiter. Im Deutschen geht das nicht so gut, weil es ja eine Übersetzung ist. Also lasst uns, Plural, Mensch, Singular, machen in unserem Plural Bild Singular. Also ein ständiger Wechsel zwischen Mehrzahl, Einzahl, Mehrzahl, Einzahl. Gretchenfrage, wenn wir mal den ungläubigen Faust aus Goethe bemühen dürfen. Warum? Warum dieses Wortspiel? Warum dieser Wechsel Plural, Singular? Lasst uns Mensch machen. Und er dachte an Mann und Frau. Denkt an Vers 27. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Es gibt ja krude Vorstellungen, auch unter Christen, dass Frauen irgendwo so einen kleinen Deut minderwertiger wären als Männer. Oh. Ihr Lieben, lest die Anfänge. Da ist das alles mit aufgeräumt. Der Mann ist in das Bild Gottes geschaffen. Die Frau auch, ihr Lieben. Die Frau ist sogar ein bisschen hochwertiger, wenn ihr so dumm und töricht, Paulus hat auch manchmal gesagt, ich rede töricht, wenn ihr so dumm und töricht argumentieren wollt, der Mann war zuerst da, also ist der hochwertiger, dann sage ich euch, nix da. Die Frau ist hochwertiger. Der Mann wurde aus Dreck vom Boden geschaffen. Die Frau hat ein besseres Ausgangsmaterial. Das ist töricht, so zu reden. Die Frau ist genauso in das Bild Gottes geschaffen wie der Mann. Und er schafft beide in der Unterschiedlichkeit in sein Bild. Wo ist die Auflösung? Ja, Wolfgang, das ist jetzt nicht so einfach. Aber es ist doch komisch. Warum reden wir nie über die Anfänge? Ja, wir haben 11 Kapitel biblische Urgeschichte und der Rest ist dann alles Israel eigentlich. Mehr oder minder, oder? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Also müssten wir doch die Urgeschichte sehr intensiv studieren. Wir haben es leider in die Räume der Kinderstunde verbannt. Die Schöpfungsgeschichte ist für die Kinder. Noah mit der Arche, wo die Giraffe so halb über Bord hängt, das ist für die Kinder. Das ist Quatsch. Und ja, das ist für uns. Und wir müssen wie Erwachsene darüber studieren. Deswegen haben wir auch so Schwierigkeiten dann mit den Themen wie zum Beispiel Sexualität. Also was ist der erste Grund, warum Gott Mann und Frau in sein Bild geschaffen hat, in diese Unterschiedlichkeit, die dann doch eins sein soll? Ja, der Mann ist nicht wie die Frau. Ich meine, da brauchen wir nur die Biologie bemühen. Und ich will gar nicht auf das Thema einsteigen jetzt mit Gender, aber schaut euch die beiden an. Ja, die sind biologisch sehr unterschiedlich und nicht nur biologisch. Das wisst ihr besser als ich. Ja, die Frauen ticken ein bisschen anders. Aber ihr braucht die Frauen. Ja, ich habe es jetzt wieder gemerkt. Ich unterhalte mich und die Frauen hören ganz anders. Und da stand eine Frau dabei, gestern. Und dann abends kam es nochmal auf das Gespräch und auf einmal fällt mir auf, boah, ich habe das völlig missverstanden. Ja, Frauen hören zum Beispiel ganz anders, aber ich will auf das Thema jetzt auch nicht eingehen, da kommen wir ja nie zu Rande. Also Mann und Frau sind unterschiedlich, aber der Ehe sollen sie, was werden? Ein Fleisch. Und ihr jungen Männer, ein Fleisch bedeutet im Hebräischen nicht als erstes Sexualität, sondern ein Fleisch bedeutet als erstes eine Person werden. Und das ist sinnstiftend für die Ehe, ihr Lieben, das Bild Gottes. Wie existiert denn Gott schon seit ewiger Vergangenheit? Als einer? Ja. Und doch als drei. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Der Vater ist nicht der Sohn. Der Sohn ist nicht der Heilige Geist und der Heilige Geist ist nicht der Vater. Das sind drei verschiedene Personen. Aber wie viele Götter haben wir? Einen. So existiert Gott seit ewiger Vergangenheit. Stellt mir keine weiteren Fragen mehr dazu. Ich kann es euch nicht besser erklären. Und jetzt stiftet Gott die Menschen und die Ehe, schafft sie unterschiedlich. Ist halt eine Zweieinheit als Mann und Frau. Aber in der Ehe sollt ihr ein Herz und eine Seele werden. Das ist der erste Sinn von Ehe. Deine Wünsche sind meine Wünsche. Deine Herausforderungen sind meine Herausforderungen. Wir ziehen an einem Strang. Ich weiß, dass das seit dem Sündenfall alles andere als einfach geworden ist. Im Gegenteil, das ist sehr, sehr schwer geworden, weil jetzt jeder für sein eigenes Reich leben will. Aber das war der Grundsatz. Ihr Eheleute, ich habe euch das eben gesagt und jetzt kommt's. Ihr Eheleute, und das ist euer Vorteil den Ledigen gegenüber, ihr könnt auf eine einzigartige Weise Gott verherrlichen, indem ihr wirklich alles daran setzt, dass der erste Grund, es gibt mehrere Gründe für Ehe, aber dass der erste Grund für Ehe zur, Wolfgang, Verherrlichung Gottes. Weil wenn ihr wirklich immer mehr eins werdet, ja, ihr zwei seht ja schon aus wie Geschwister, ja, wenn die immer mehr eins werden, sehen die immer mehr aus wie Geschwister. Es gibt so viele hier, die guckst du an, da denkst du, ja, die sind Geschwister. Manche waren schon von Anfang an, darf ich jetzt Namen nennen? Ja, Mike und Tabea, sorry, muss ich jetzt mal sagen. Die waren schon von Anfang an, sahen die aus wie Geschwister. Aber wenn ihr lange zusammen seid und wirklich ein Fleisch werdet, das hat sogar physische Auswirkungen. Und ihr könnt damit, das ist der erste Grund, ihr könnt damit Gott verherrlichen. Um Gottes Willen eins werden. So, also für was hat Gott die Schöpfung gemacht? Laut? Zu seiner Verherrlichung. Für was hat Gott den Menschen gemacht? Zu seiner Verherrlichung. Für was hat Gott Mann und Frau geschaffen? Zu seiner Verherrlichung. Jetzt eine einfache Frage und jetzt kommen wir zum Vers 4. Für was hat Gott Sexualität gemacht? Als erstes, es gibt mindestens drei Gründe für Sexualität, aber was ist der erste Grund für Sexualität? Wolfgang? Du bist schon vorsichtiger. Er sagt wahrscheinlich auch. Aber du kannst es wahrscheinlich streichen. Alles, ihr Lieben, alles, was du anfasst in diesem Universum, alles, was Gott gemacht hat, hat einen ersten und einen letzten Grund zu seiner Verherrlichung. Die ganze Schöpfung und die ganze Erlösung. Der erste und der letzte Grund Am Ende der Tage wird der Herr Jesus die Braut nehmen und wird sich gemeinsam mit der Braut dem Vater übergeben. Und so wird Gott alles in allem sein. Der erste und der letzte Grund für das Evangelium ist die Verherrlichung Gottes. Und der erste Grund, wohl auch denn der letzte, ja, der erste Grund, auch bei dem Thema Sexualität, ist zu seiner Verherrlichung. Und jetzt lasst uns nochmal den Vers 4 lesen. Die Frau, also, oder vielleicht wirklich von Vers 1. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Heinrich, das muss jetzt sein. Was ist das Thema im Vers 1? Ja, und keine Frau berühren, das stimmt doch schon ein Thema an. Ja, Sexualität. Vers 2, aber um der Unzucht willen habe jeder seine eigene Frau und jeder habe ihren eigenen Mann. Vers 2, was ist das grobe Thema? Sexualität. Vers 3, der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht. Wir gehen am Ende noch mal kurz darauf ein, wie im Vers 5. Die Frau aber auch dem Mann. Was ist das Thema, Heinrich? Sexualität. Natürlich. Und im Vers 5, entzieht euch einander nicht. Was ist das Thema? Sexualität. Und jetzt dürft ihr einmal raten, was das Thema im Vers 4 ist. Ja, wenn A, B und B, A um Sexualität sich drehen, dann ist das C, der Mittelpunkt von diesem Abschnitt, dreht sich natürlich auch um Sexualität. Und jetzt sagt Paulus, und bitte, jetzt müsst ihr noch mal einmal richtig alle Megahertz einschalten, die euch der Herr zur Verfügung stellt. Vers 4, die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Wir haben nicht die Zeit dazu und es ist keine Bibelstunde. Aber ich würde am liebsten jetzt die Denksportaufgabe geben, versucht mal diesen Vers ohne etwas hinzuzufügen und ohne etwas zu subtrahieren, abzuschneiden. Versucht mal diesen Vers mit euren eigenen Worten wiederzugeben. Nichts dazu tun, nichts wegtun und auch nicht interpretieren. Das ist nicht einfach, das sage ich euch. Ja, ich habe viel mehr Schräges dazu gehört als Gutes bei diesem Test. Aber ich will es mit Gottes Hilfe euch versuchen vorzumachen. Paulus will sagen, er redet, guck mal, die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib. Redet Paulus hier allgemein über den Körper, allgemein über den Leib der Frau oder über den Leib? Nein, denkt an Heinrich, er hat sauber subsumiert, wenn A und B um Sexualität und dann wieder BA um Sexualität gehen, dann geht es doch hier im Vers C auch um Sexualität. Es geht nicht allgemein jetzt um den Leib, wem der Leib der Frau gehört. Das ist Käse, ihr Lieben. Das Thema hat er schon gleich im Kapitel vorher, im Kapitel 6 geklärt. Wisst ihr, wem der Leib allgemein gehört? Dein Leib und auch der Leib deines Mannes gehört dem Herrn. Das ist ein Geschenk Gottes an uns und wir dürfen diesen Tempel, gerade als Wiedergeborene, nicht verderben. Ja, wir gehören alle dem Herrn, wenn es darum geht, wem gehört unser Leib. Aber wenn es um die Sexualität geht, das ist nochmal konkreter jetzt. Ich sage es mit meinen Worten und prüft mich, ob das dem entspricht, was hier im Vers 4 steht. Alles, was an dir sexuell geschaffen wurde, an deinem Leib, das ist nämlich der Kontext, ist nicht in deiner Verfügungsgewalt. Das gehört jemand anderem. Die Verfügungsgewalt darüber gehört jemand anderem. Die Verfügungsgewalt über das, was an dir sexuell ist, gehört nicht dir. Das gehört deinem Ehepartner. Und das gilt für beide. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib. Ja, da denken jetzt manche Männer, oh, echt? Das ist ja eine schöne Botschaft heute Morgen. Alles, was an einer Frau sexuell ist, ist nicht ihr Eigentum. Das gehört mir. Aber der Vers endet nicht an der Stelle. Ja, sondern es heißt dann, sondern ebenso, aber auch verfügt der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Ich will es nochmal sagen, dass es deutlich wird. Alles, was an dir, Mann, sexuell ist, sexuell geschaffen wurde von Gott, ist nicht in deiner Verfügungsgewalt, ist nicht dein Eigentum. Das hat Gott dir geschenkt zu einem Grund, um damit selbstlos, weil es ja nicht in deiner Verfügungsgewalt ist, und damit selbstlos deiner Ehepartnerin, und wenn du noch keine hast, dann hast du halt noch keine, dann kannst du das noch nicht tun. Aber in der Ehe sollst du damit selbstlos deiner Frau dienen. Ich mache mal eine erste Schlussfolgerung. Ich stand vor Jahren in Berlin, habe über den Abschnitt lehren dürfen, weil wir Also ich habe das, muss ich euch bekennen, mein Prinzip ist eigentlich, nie etwas zu lehren außerhalb der Gemeinde, was ich nicht schon in der Gemeinde gelehrt habe. Weil meine erste Verantwortung seid ihr. Und dann erst kommen andere. Aber das Thema ist halt so ein Thema, was so wund ist. Und deswegen wird ständig angefragt. Ja, jede Jugendstunde, die ich freitags irgendwo dann halten soll, bitten Sie mich, komm, red bitte über sexuelle Reinheit. Und deswegen x-mal. Und da war auch so ein Moment in Berlin, da sitzen 30 junge Männer vor dir. Und dann sage ich das so zum ersten Mal, was 1. Korinther 7,4 sagt. Alles, was an dir sexuell ist, wie Gott dich sexuell geschaffen hat, ist nicht dein Eigentum. Da hast du keine Verfügungsgewalt drüber. Das gehört dir und damit selbstlos deiner Bundespartnerin, ja, wenn Gott dir eine Frau zur Seite gestellt hat, zu dienen. Und da sitzt da ein junger Mann in der ersten Reihe und blubbert so vor sich hin, dann ist ja Selbstbefriedigung Sünde. Und dann hat er gemerkt, was er gesagt hat, dass er es laut gesagt hat. Ja, aber es war recht so. Das stimmt. Auch wenn das ein ganz schwieriges Thema ist und auch wenn ich weiß, dass gefühlt oder tatsächlich 99,9% der jungen Männer Schwierigkeiten mit diesem Thema haben, das ändert nichts an dem Ratschluss Gottes. Deine Sexualität ist nicht dein Eigentum, sondern das hat Gott dir geschenkt, um damit selbstlos deiner Ehefrau, die Gott dir an die Seite gegeben hat, zu dienen. Also wir reden jetzt nicht weiter über Selbstbefriedigung, aber leider ist das ja unter Christen, unter bibeltreuen Christen heute schon ein Thema. Ja, ob das tatsächlich nicht doch auch irgendwie doch möglich wäre und in einer gewissen Art und Weise. Ja, ihr Lieben, ich habe da eine feste Überzeugung, auch wenn ich selbst weiß, ja, ich will jetzt nicht detailliert über mein Leben reden, aber ich habe definitiv bis zu meiner Wiedergeburt und danach sehr häufig gesündigt und bin mit meiner Sexualität nicht so umgegangen, wie Gott sich's eigentlich gedacht hat. Aber der Kern ist, denkt an den Wolfgang. Für was hat Gott uns sexuell geschaffen? Als erstes zu seiner Verherrlichung. Und das ist der Kern. Wenn du wirklich, und jetzt bitte nochmal die Megahertz zusammenziehen, wenn du das wirklich auslebst, wenn du wirklich nur mit einem ersten Ziel in die Sexualität mit deinem Ehepartner, mit deiner Ehepartnerin gehst, ja, mit deiner Frau gehst. Ich möchte das, was Gott mir sexuell geschaffen hat, mich beschenkt hat sexuell, einsetzen, um selbstlos damit meiner Frau zu dienen. Was, bitteschön, ist daran anrüchig? Was ist daran, kann man nicht darüber nachdenken oder reden? Oder was ist daran böse oder schlecht? Gar nichts. Im Gegenteil. Das ist heilig, ihr Lieben. Weil das reflektiert. Und Roger Pugh geht einen Schritt weiter und sagt, ihr dürft dafür beten. Ihr dürft dafür beten, dass Gott euch die Gnade schenkt, ihr Eheleute, dass ihr wirklich selbstlos dem anderen damit dient, weil es sein Eigentum ist, weil es in seiner Verfügungsgewalt ist. Und wenn du das tust, was bist du dann? Wie geschieht Verherrlichung Gottes? Ihr habt aufgepasst. Durch Reflexion. Dann bist du in der Ebenbildlichkeit Gottes. Weil wenn jemand selbstlos ist, wenn jemand den anderen höher geachtet hat als sich selbst, wisst ihr, wer das war? Das war Christus. Habt diese Gesinnung in euch, ja, die auch in Christus Jesus war, der es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Der hat sich entäußert, der wurde gehorsam und hat gedient bis zum Tod am Kreuz. Und das musst du gar nicht in dem Fall. Aber du musst, und ich spreche jetzt ganz besonders euch Männer an, ihr müsst die Entscheidung treffen, selbstlose Diener zu werden, an diesem Punkt. Sonst wird es als erstes nie was zur Verherrlichung Gottes sein. Niemals. Und es hat noch viel mehr schlimme Konsequenzen. Wir dürfen die gerne nachher noch ein bisschen ausführen. Aber das hat dir Gott geschenkt, um ihn zu reflektieren. Selbstlosigkeit ist eine Ureigenschaft unseres Schöpfers und unseres Erlösers. Das hat er uns am Kreuz gezeigt. Er hat selbstlos an unserer Stadt sein Leben hingegeben. Und wenn du selbstlos deiner Frau dienst, dann reflektierst du die wunderbaren Eigenschaften deines Erlösers. Der erste Grund für Sexualität ist Gottes Verherrlichung, weil du damit sein Wesen in der Ehe, in dem intimsten, diesem Hochzeitsgeschenk, was Gott den Eheleuten gemacht hat, Gott reflektieren kannst. Das ist der Kern, ihr Lieben. Das ist, ja, denk nochmal, weiß nicht, ob es ein guter Vergleich war, denk nochmal an das M&M. Das ist die Mitte. Der erste Grund für Sexualität heißt zu seiner Verherrlichung. Und der zweite Grund, und das wird jetzt heute Morgen auch hier gepredigt, weil es wahrscheinlich sonst nie gepredigt wird. Wisst ihr, was der zweite Grund nach nicht nur meiner Überzeugung, ich denke, Roger würde mir völlig zustimmen und viele andere treue Bibelausleger. Wisst ihr, was der zweite Grund ist? Die meisten würden jetzt sagen, der zweite Grund, Markus, ist Fortpflanzung. Ja, du hast einen ganzen Köcher voll. Oder Bruno, ihr zwei seid euch sehr ähnlich, wisst ihr das eigentlich? Ja, 5 Pfeile habt ihr in eurem Köcher. Also manche denken, Fortpflanzung ist dann wahrscheinlich dann auf Nummer 2. Nee, wisst ihr, was auf Nummer 2 ist? Genuss. Genuss um seinetwillen. Wenn du, schau mal, ich will schon gleich zusammenfassen, wenn du wirklich eins berücksichtigst, Punkt 1, du lebst es zur Verherrlichung Gottes, dann brauchst du keine Angst davor haben, etwas zu genießen, was Gott dir geschenkt hat. Keinerlei Angst. Es ist Gottes Geschenk an die Eheleute, das ist Gottes Hochzeitsgeschenk. Ja? Er wünscht dir wirklich das beste Intimleben ever in dem Rahmen. Und nach den Prinzipien, die er geschenkt hat. Als erstes selbstloser Dienst am anderen. Dein erstes Ansinnen muss sein, wie kann ich der Frau in diesem Bereich den höchstmöglichen Genuss verschaffen? Ihr bestmöglich dienen. Das muss dein Ansinnen sein. Das ist der erste Grund, weil du damit Gott reflektierst. Und der zweite, es ist Genuss. Und der Grund, die Belegstelle, wäre zum Beispiel 1. Timotheus 6, Vers 17, Gott hat uns alles zum Genuss dargereicht. Sexualität, das ist keine Frage, ist was Genussvolles. Und wenn ich es richtig einsetze, darf ich es auch genießen. Aber es gibt noch einen Zusammenhang und der muss jetzt mal gelehrt werden, weil er in Deutschland echt total schief liegt. Und ich sage bewusst in Deutschland, weil die meisten Bibelübersetzungen anderer Länder haben an dem Vers nicht so gefehlt wie die deutschen Übersetzungen. Ja, wir haben, schlag mal bitte kurz 1. Mose 3, Vers 16 auf. Da wird über die Konsequenzen des Sündenfalls über die Frau gelehrt. Es gibt auch Konsequenzen des Sündenfalls für den Mann, aber hier wird über die Konsequenzen des Sündenfalls für die Frau gelehrt. 1. Mose 3, Vers 16. Und das sind 4 Konsequenzen. Und es gibt fast keine deutsche Bibel, die die erste Konsequenz von den 4 richtig übersetzt. Und das ist echt dramatisch. Ja, andere Länder, wie zum Beispiel in den USA, die benutzen natürlich englische Übersetzungen, reihenweise machen die Übersetzung das richtig. Und wir machen es falsch. Und das war übrigens auch etwas, wo ich mich mit den Hebräern, Gideon, Schmuel, Micha, darüber unterhalten habe. Und die gucken ihre hebräische Bibel an und sagen, ja, stimmt. Ja, das war so schön, also auch ein Highlight von der Reise. 1. Mose 3, Vers 16, zu der Frau sprach er, 4 Konsequenzen. Erste, und die liegt hier falsch, leider auch bei meiner teuer und lieb gewonnenen revidierten Elberfelder oder unrevidierten, ist egal. Aber die macht es leider auch nicht richtig. Die 4 Konsequenzen. Ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. 2. Konsequenz. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. 3. Konsequenz. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein. Also ihr Frauen, ihr wollt eigentlich die Leiterrolle. Und 4. Konsequenz. Dein Mann ist nicht mehr ein liebevoller Leiter seit dem Sündenfall, sondern er will am liebsten über dich herrschen, wenn er überhaupt Leitung ausübt. Und wenn, dann eine schlechte. Das sind 4 negative. Ist doch logisch. Ja, da ist nichts Positives drin. Wenn ihr 3 und 4 besser verstehen wollt, muss man Kapitel 4 nochmal dazu studieren, weil da ist das Wortsynonym. Aber die erste Konsequenz, ich werde sehr vermehren, die Mühsal deiner Schwangerschaft, ist eine falsche Übersetzung. Und das könnt ihr auch alle unschwer erkennen, dass die falsch sein muss, auch wenn ihr kein Hebräisch gelernt habt. Du kannst nicht etwas vermehren, was es vorher gar nicht gab. Die Elberfelder schreibt, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Das ist ein No-Brainer, das geht gar nicht. Wenn wir so ein bisschen Anglizismen heute mal einstreuen dürfen bei 2 Amerikanern. Das ist ein No-Brainer. Das geht nicht. Vorher gab es keine Leiden, gab es keine Krankheit, keine Mühsal, kein Schmerz und keinen Tod. Und wir sind hier vor dem Sündenfall gewesen. Ja? Also kann das nicht vermehrt werden. Das ist unmöglich. Du kannst nicht etwas vermehren, was es gar nicht gibt. Versteht? Aber das Wort vermehren ist da. Und das Wort Schmerzen ist da. Und das Wort Schwangerschaft ist auch da. Oder? Empfängnis. Du kannst es so oder so übersetzen. Schwangerschaft oder Empfängnis. Weil die Empfängnis führt ja, wenn sie erfolgreich war, zur Schwangerschaft. Wisst ihr, was vermehrt wurde? Und witzigerweise, die Vulgata macht es richtig. Und der Franz Eugen Schlachter, nicht 2000, das ist ja keine echte Schlachter. Benedikt sagt, die ist gefaked. Ja. Die echte Schlachter ist ja die von 51. Franz Eugen Schlachter hat es auch richtig übersetzt. Was vermehrt wurde, wurde die Empfängnis. Und das macht auch total Sinn, ihr Lieben. Wenn ihr eine Frau fragt, sag mal, wie geht's dir eigentlich damit, dass du jetzt alle 4 Wochen durch diesen Zyklus gehen musst, da wirst du wenige Frauen finden, die sagen, Kleinigkeit, gar kein Problem. Das wurde vermehrt. Vorher war die Empfängnis viel, viel in größeren Abständen, dass sie empfangsbereit war und damit schwanger werden konnte. Und somit hat er die Schwangerschaften vermehrt, weil die Empfängnisbereitschaft jetzt so intensiv ist. Alle 4 Wochen muss diese Frau durch diesen Hormonzyklus gehen, was eine Riesenbelastung für den Körper der Frau ist. Gar keine Frage. Vorher war das viel weiter. Und jetzt, damit ihr nochmal aufwacht, vorher war das alle 7 Jahre. Echt? Alle 7 Jahre? Nur alle 7 Jahre einmal empfangsbereit? Was machen wir denn dazwischen? Da will ich ja gerade drauf hinaus. Aber ihr seid ja eine Bibelgemeinde oder ihr seid Berührer-Christen. Was muss denn jetzt von euch kommen? Wo steht das? Und da muss ich euch sagen, es tut mir leid, das weiß ich nicht. Es können auch alle 100 oder alle 1000 Jahre gewesen sein. Das wolltet ihr jetzt auch nicht unbedingt hören. Natürlich kann ich das nicht belegen. Ich kann nur eins sagen mit der Autorität des Wortes Gottes. Die Anzahl der Schwangerschaften, die wurde vermehrt. Die Empfängnisbereitschaft, die wurde vermehrt. Ob das jetzt alle 7 Jahre oder 12 oder 100 Jahre war, das weiß ich nicht. Ich würde sogar sagen, alle 100 oder alle 7 und alle 12 ist sogar unwahrscheinlich. Ich persönlich habe die Tendenz zu glauben, dass es einmal pro Jahr war. Wie komme ich da drauf? Wenn du dir die Tierwelt anschaust, ich bin selbst Jäger, ich weiß das sehr gut, dann ist das Normal. Einmal pro Jahr. Du kannst aber auch andere Tiere anschauen, das ist alle 3 Jahre. Du kannst andere Tiere anschauen, das ist alle 7 Jahre. Und du kannst andere Tiere anschauen, das ist alle 30 Jahre. Es gibt genug Beispiele, aber das Normal wäre einmal im Jahr. Und ich lege mich nicht fest. Ja, lehre deine Zunge zu sagen, ich weiß es nicht, Paul Timblin, ich weiß es nicht. Aber eins ist sicher, und das lehrt die Schrift. Die Empfängnis war vorher in einem deutlich größeren Abstand. Und spielt auch gar keine Rolle, wie viele Jahre es waren. Wisst ihr warum? Die Menschen hätten sich trotzdem vermehrt, denn es gab ja keinen Tod. Der Mensch lebte vor dem Sündenfall ewig. Es gab keinen Tod. Also das ist kein Problem. Es hätte auch wirklich in einem größeren Abstand als einem Jahr sein können. Warum erkläre ich euch das? Erstens, weil wir da leider so ein grobes Missverständnis haben. Fast alle Bibelübersetzungen machen es im Deutschen falsch. In den anderen Sprachen nicht, Gott sei Dank. Und deswegen hat das Auswirkungen auf unsere Sexualmoral in unseren Gemeinden. Denn was bedeutet das denn für Adam und Eva vor dem Sündenfall, wenn Eva nur alle 12 Monate oder alle 7 Jahre schwanger wurde? Für ihre Sexualität in der Ehe? Für den selbstlosen Dienst am anderen? Ja, ganz genau. Natürlich haben die nicht auf die 7 Jahre gewartet. Brauchten sie auch gar nicht. Ist doch gar nichts Böses dran. Du dienst selbstlos dem anderen und kannst somit deinen Schöpfer reflektieren, sein Wesen. Und das sollst du so häufig tun, wie du das tun möchtest und wir beide darüber Übereinkunft habt, wie es auch der Text sagt. Da ist nichts Böses dran. So, das war der Exkurs von 1. Mose 3, Vers 6. Jetzt noch was zu diesem Genuss. Und deswegen komme ich drauf, Genuss ist Platz 2. Die durften genießen, da war nichts Böses dran. Das Böse kam just in dem Moment, wo Adam und Eva in Sünde gefallen waren. Was war der Sündenfall? Das habt ihr auch schon von mir gehört. Das war die Geburt eines neuen Reiches. Mein Reich komme, mein Wille geschehe. Auf einmal wollen wir alles in dieser Schöpfung nicht mehr für den Schöpfer einsetzen, sondern für uns selber. Und diese Gedanken konnten Adam und Eva im Moment des Sündenfalls denken. Im Moment des Sündenfalls standen die Splitterfaser nackt voreinander und hatten zum ersten Mal auch sündige, selbstsüchtige Gedanken über den Umgang mit ihrer Sexualität und waren sofort schambelastet. Und das ist der Grund, warum wir so viel Scham haben. Wir müssen auch nicht mal falsch mit unserer Sexualität umgehen. Unsere Gedanken sind schon falsch. Die Sünde hat unser Herz schon verdreht. Wir denken bei Sexualität, und das ist die große Botschaft der Welt, an unseren Genuss, an unsere Befriedigung. Und so gehen die Kinder, wenn sie nicht belehrt werden, in die Ehe. Und dann wird es in der Ehe Selbstbefriedigung zu zweit. Und kein Wunder, ist das eine Tortur. Ihr Männer, ich rede jetzt nur die Männer an. Wenn ihr das nicht verstanden habt vor der Ehe, dass es darum geht, als erstes Gott zu verherrlichen, indem ihr selbstlos dient, wirklich darauf sinnt, deiner Frau den höchsten Genuss zu verschaffen. Frauen sind extrem empfindsam und verstehen sofort, dass sie eigentlich gebraucht werden wollen, dass sie benutzt werden wollen, dass ihr die Botschaft der Welt in eurem Herzen tragt. Und dann wundert euch nicht, dass es dann so schief geht. Aber wenn ihr wirklich schon im nicht-sexuellen Bereich lernt, einander zu dienen, den anderen höher achten wie sich selbst. Ich habe gestern Abend Roger Pugh gehört auf der Heimfahrt. Das kam zufällig, in Anführungszeichen, auf Spotify. Ja, zack, ging es weiter und da kam Roger Pugh. Und er hat über Ehe geredet. Ja, dem anderen Ehrerbietung gehen, im Ehrerbietung einander entgegengehen. Das war so, ja, ein sehr also such das mal bitte. Beziehungsweise ist das Thema der Botschaften von Roger Pugh auf Spotify. Hervorragend. Wenn wir das nicht machen, ihr Lieben, natürlich empfangen diese Frauen sofort diese Botschaft des sich selbst gefallen wollens, den anderen ausnutzen wollens, so wie es die Welt die ganze Zeit euch vormacht. Das ist die perverse Botschaft der Welt zur Sexualität. Mein Genuss zu meiner Zeit, mit wem ich will und wann ich will und wie ich will. Und die Welt treibt es immer perverser und kommt nicht dorthin, was du nur nach Gottes Plan wirklich erlangen kannst. Das möchte ich jetzt auch noch ausführen. Ich habe euch von dem jungen Mann der ersten Reihe erzählt. Nach einem ähnlichen Vortrag kommt ein Ältester auf mich zu und sagt, du Mike, alles, was du gesagt hast, glaube ich wirklich, dass es so von der Schrift dort steht, war gut. Aber ich will jetzt mal ganz ehrlich mit dir sein. Wenn das wirklich stimmt, dass Gott uns als erstes als sexuelle Wesen geschaffen hat, damit wir die Gelegenheit bekommen, selbstlos dem anderen, dem Ehepartner zu dienen, um damit das selbstlose Wesen Gottes zu reflektieren, wo, bitteschön, bleib ich denn dann? Wo bleibt dann da mein Genuss? War seine Frage. Und deswegen will ich die Frage jetzt hier immer mit einbauen, ja, damit die nicht bei euch im Kopf unbeantwortet bleibt. Ihr Lieben, das ist Gottes Ökonomie. Das ist Gottes Mathematik. So rechnet Gott. Wenn du wirklich das tust, was Paulus den Korinthern sagen musste, weil sie so dekadent, so verdorben waren, in 1. Korinther 7, Vers 4, dass deine Sexualität nicht dein Eigentum ist, du hast keine Verfügungsgewalt darüber, außer sie einzusetzen, um deiner Bundespartnerin, deiner Frau, die Gott dir zur Seite gestellt hat, lebenslang, so oder solange du kannst, sage ich mal, zu dienen und ihr den höchstmöglichen Genuss zu verschaffen. Wenn du das wirklich tust, und die Frau das natürlich auch tut. Ich habe da weniger drüber geredet, weil ich Mann bin und ich will euch Männer mehr ansprechen. Aber ihr Frauen habt die gleiche Verpflichtung aus 1. Korinther 7, 4. Wenn beide ihr erstes Ansinnen darauf setzen, dem anderen selbstlos zu dienen, wisst ihr, was dann beide bekommen? Sie bekommen genau das, was sie in ihrer Selbstsucht niemals kriegen können. Und deswegen, wenn ich das als kleiner Wurm einfach mal so sagen darf, ist das so genial. Wer bin ich, dass ich Gottes Wort beurteile? Aber das ist so genial. Du musst sterben, bevor du lebst. Damit du lebst, bevor du stirbst. Oder ich sage es biblisch, das war Hans-Peter Reuer. Ich sage es biblisch, Lukas 9, Vers 23. Wer immer mir nachkommen will, und das ist nicht nur im Kontext der Wiedergeburt, dieser Vers ist auch in der Nachfolge gegeben. Wer immer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst. Der nehme sein Kreuz auf sich selbst. Der sterbe seinen eigenen Bedürfnissen oder Ansprüchen, die er an sein Leben stellt. Der verleugne sich selbst und folge mir nach. Tu es so, wie es Christus getan hat, sich selbst verleugnen. Und das ist kein Aufruf, der martialisch ist, weil Gott will, dass du leidest oder Christus, sondern Christus weiß, das ist der Weg zum wahren Leben. Sowohl in der Ewigkeit, zur Wiedergeburt, als auch jetzt in dieser Jetztzeit schon. Wir müssen lernen, uns selbst zu verleugnen. Nicht, weil Gott es böse mit uns meint, sondern weil er es wirklich gut mit uns meint. Das ist der einzige Weg zu einer erfüllten Sexualität in der Ehe. Wenn ihr beide anfangt, selbstlos dem anderen zu dienen. So, das war das Wichtigste von 1. Korinther 7, Vers 4. Das ist auch keine Gnosis, ihr Lieben, das ist auch keine neue Erkenntnis. Wenn einer wirklich wusste, wie man mit Sexualität umzugehen hat, wisst ihr, wer das war? Das war Adam. Weil Adam konnte noch Sexualität ausleben vor dem Sündenfall. Und jetzt sagt er, oh, aber Adam war ja so lange her. Wisst ihr, was mir erst vor kurzem, ich habe ja auch immer noch Lichtblicke, was mir vor kurzem zum ersten Mal aufgefallen ist? Das Wort Gottes wurde erst 2000 vor Christus angefangen aufzuschreiben. Bei Hiob weiß ich es nicht genau, aber Mose war 1500 vor Christus. Da wurde angefangen aufzuschreiben. Abraham war 2000 vor Christus. Aber Adam, der erste und der einzige Mann, der noch wusste, wie es ist, ohne Sünde zu sein, der den Sündenfall und die Konsequenzen des Sündenfalls am eigenen Leib am drastischsten erlebt hat, dieser Adam hat fast 1000 Jahre gelebt. Und wisst ihr, was er in den 1000 Jahren gemacht hat? Ja, der hat viele Nachkommen gezeugt. Und er hat viele Generationen gesehen. Und der wandelte noch bei der Kühle des Tages mit Gott. Und der gab diesen Ratschluss Gottes, den er von Gott gelernt hatte, den gab er weiter. Über 1000 Jahre und über viele Generationen. Das, was ihr hier hört, ist keine Gnosis. Adam wusste das genau. Und die Menschen von Anfang an wussten es auch ganz genau, wie man mit Sexualität umzugehen hat. Und Gott hat in seiner Souveränität dann 1500 vor Christus entschieden, jetzt müssen wir langsam anfangen, den Ratschluss aufzuschreiben. Weil wir glauben nicht an Evolution. Wir glauben an Devolution. Es geht abwärts. Auch körperlich geht es abwärts. Wir leben keine 1000 Jahre mehr. Aber es geht auch moralisch abwärts. Und deswegen mussten gewisse Dinge aufgeschrieben werden und den Korinthern nochmal richtig in Stammbaum geschrieben werden. Und uns muss es auch so gesagt werden. Weil warum? Wir leben in einer korinthischen Gesellschaft. Bei uns geht sexuell drunter und drüber. Was für ein feiner Ratschluss Gottes, oder? Ist total heilig, ist total rein, ist total gut im Kern. Zur Verherrlichung Gottes, selbst diese Selbstlosigkeit Gottes zu zeigen. So, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel vergessen, aber wir müssen unbedingt zur Landung ansetzen. Ich habe euch versprochen, ich sage noch was zu den B-Versen. Die Botschaft der Pornografie habe ich euch schon gezeigt, wie pervers sie ist. Ja, mein Sex zu meiner Zeit, zu meinem Befriedigung, wie ich will, das ist genau pervers. Total durch und durch das Gegenteil von dem, was Gott wollte. Und noch ein Wort, aber das hört dann bitte ausführlicher in den anderen Vorträgen. Ein Wort an die jungen Männer. Ich weiß, dass ihr kämpft. Und ich weiß, und nicht nur die jungen Männer, so bin ich unter anderem in die Seelsorge gekommen, weil ein älterer Mann mich angesprochen hat und gesagt hat, Mensch, ich kämpfe immer noch mit Pornografie und Selbstbefriedigung, oder zumindest mit Selbstbefriedigung. Und ich hatte keine Antwort für ihn und ich war schon Ältester dieser Gemeinde. Und ich wusste nicht, was ich ihm sagen soll. Ich will euch Jungen und vielleicht auch euch älteren Männern eins zusagen. Einen Bund mit den Augen schließen, sich einen Filter auf dem Handy installieren, einen Rechenschaftspartner haben, alles zu tun, um sich sexuell nicht außerhalb der Ehe zu reizen, ist eine wunderbare Sache. Macht das. Und das ist auch wichtig. Sonst werdet ihr immer wieder auf die Nase fallen. Wenn ihr das nicht lernt, eure Augen zu bewahren, wenn du tagsüber mit deinen Augen fremdgehst, wirst du abends die Zeche immer wieder zahlen. Das weiß ich aus Erfahrung. Aber eins ist auch sicher. Das ist ein tieferer Kampf. Die sexuelle Reinheit ist ein tieferer Kampf als einfach nur, ich habe einen Rechenschaftspartner, der Ewald fragt mich jede Woche, wie es bei mir sexuell, ob ich da rein bin. Ja, funktioniert. Aus Scham kann ich dann und aus Menschenfurcht kann ich dann wahrscheinlich mich auch einschränken. Oder einen Filter installieren, den findige Techniker ganz schnell dann doch irgendwie umgehen auf dem Handy. Ja, das ist wichtig, diese Sache, also sich den Zugang zu erschweren und wirklich sein Herz reinzuhalten. Aber wisst ihr, was noch wichtiger ist? Wir müssen verstehen, für was Gott Sexualität gegeben hat, nämlich zur Anbetung. Habt ihr verstanden? Um ihn zu reflektieren. Anbeten. Und seit dem Sündenfall will ich ja von Natur aus nicht mehr ihn anbeten, sondern mich selbst anbeten. Das heißt, was ist Pornografie und Selbstbefriedigung im Kern? Es ist Selbstanbetung. Ich will für mich leben, zu meiner Zeit, wie ich will. Wir müssen das Problem richtig verstehen. Es ist nicht einfach nur ein Lustproblem. Oh, ich habe ein bisschen mehr Appetit als andere. So wie ich gerne dunkle Schokolade esse, hast du vielleicht mehr Lust auf Sexualität und deswegen gehst du so falsch damit um. Das ist zu kurz gedacht. Es ist ein Anbetungsproblem. Du weigerst dich, deine Sexualität richtig einzusetzen. Du willst nicht für den Herrn leben, du willst in dem Punkt für dich leben. Und das ist ein grundsätzliches Problem bei uns allen, ihr Lieben. Auch bei den Frauen. Und Frauen kämpfen übrigens heute mehr denn je auch mit Selbstbefriedigung und Pornografie. Leider. Ja, das ist nicht nur ein männliches Problem. Aber ihr müsst das Problem im Kern verstehen. Es ist ein Anbetungsproblem. Ich will nicht für ihn leben, ich will für mich leben. Und weißt du, wie es deswegen wirklich gelöst werden muss? Auf dieser Anbetungsebene. Du musst lernen, mehr Lust am Leben für Christus zu haben, als am Leben für dich selbst. Das ist die ultimative Lösung. Christus muss schöner werden. Die Liebe zu ihm muss größer werden. Deine Selbstbefriedigung, dein Pornografiekonsum, das interessiert mich ehrlich gesagt in der Seelsorge nicht als erstes. Das ist nur ein Thermometer, an dem ich ablesen kann, wo du wirklich stehst und wo du lebst. Was mich wirklich interessiert, ist dein Herz. Für was lebst du wirklich? Was liebst du wirklich? Wofür hast du deine Leidenschaft? Und ihr Lieben, wenn wir nicht lernen, dass unsere erste Leidenschaft Christus ist, werden wir diesen Kampf niemals gewinnen. Niemals. Aber umgekehrt, Gott hat uns allen Grund gegeben, echte Leidenschaft für ihn zu entwickeln. Weil er ist für so Sünder wie dich und mich, für so Lumpen und Lumpinen, ist er ins Kreuz gegangen. Wir können Leidenschaft für ihn entwickeln. Deswegen kurzer Hinweis an euch, alles was dir hilft, Christus mehr zu lieben, auch dieser Gottesdienst oder überhaupt die Gottesdienste, die Bibelstunde, deine persönliche stille Zeit, dein Gebet, das Miteinander mit Christen, das wird dir alles helfen, Im Kampf gegen Pornografie und Selbstbefriedigung. Bei der, das ist jetzt kein Witz, das Mähen des Rasens bei der Nachbarwitwe wird dir helfen im Kampf gegen Pornografie und Selbstbefriedigung. Warum? Weil du dich verleugnest. Nichts mit TikTok, nichts mit Insta so viel, ja, sondern ich nehme mal die Zeit und verdattel die nicht vor meinem Handy, sondern, ich meine, könnt ihr machen, wenn ihr es richtig einsetzt. Aber ich nehme mal die Zeit und verleugne mich selbst und diene mal jemandem, der wirklich Not hat. Und das hilft dir in diesem neuen Lebensstil, den wir alle lernen müssen in Christus. Aber das ist möglich, besonders im Evangelium. Weil im Evangelium hat er dir wirklich am Kreuz gezeigt, wie sehr er dich liebt. Völlig erkannt, der kennt dich durch und durch, alle deine Schattenseiten. Und liebt dich, und das ist das große Wort des Evangeliums, trotzdem, durch und durch, bis in seinen Tod und bis in dein ewiges Leben hinein. Das ist ein Herr, für den du wirklich Leidenschaft entwickeln kannst und musst. Und das gibt dir die Kraft, diese größere Liebe zu ihm, gibt dir die Kraft, diesen knechtischen Drang der Selbstliebe zu verleugnen und gottesfürchtig und besonnen in diesem jetzigen Zeitlauf zu leben. Titus 2, Vers 11. So, zum Schluss die Verse 3 und 5. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso war auch die Frau dem Mann. Habt ihr das gehört? Das muss ich jetzt nicht mehr erklären. Ihr habt ein Obligat, ihr habt eine Verpflichtung. Ihr Ledigen, euch muss ich noch ein bisschen wach küssen. Das ist jetzt keine gute, war kein gutes Bild. Ja. Aber die Ledigen, die haben ja noch diese romantische Vorstellung, ach, Sexualität, wenn ich dann mal verheiratet bin, das ist ja ein Selbstläufer. Ich werde dann Hand in Hand mit meiner Allerliebsten ja in den ewigen Sonnenuntergang eingehen und es geht alles von ganz von selbst. Ja, wir haben aber hier im Raum viele Verheiratete. Dann lasst euch von ihnen wach küssen. Das ist nicht so. Ja, es kommt die Zeit, dann ist das ziemlich normal, fast schon eine Pflicht geworden. Und euch muss ich das mit Paulus Worten sagen, ihr Männer, leistet eure Frauen die eheliche Pflicht. Weil das ist der stärkste Ausdruck von Intimität. Und damit meine ich die nicht sexuelle Intimität. Ihr sollt doch ein Herz und eine Seele werden. Ihr sollt doch ein Fleisch werden. Das ist der Sinn, der erste Sinn von Ehe. Und mit dieser Intimität, das ist dann die Spitze dieser Intimität, die sexuelle Intimität. Da kannst du dann zeigen, hier, ich habe dich wirklich lieb. Ich will dir wirklich dienen. Mach das. Es ist Gottesdienst. Bete dafür und bitte, es gibt Ausnahmen, es gibt Krankheit, es gibt Alter und ich bin nicht der Richtige, den zu fragen, wo ist da die Grenze, ich weiß es nicht. Aber ihr Lieben, wenn du in Vollmacht deiner Kraft stehst, wenn du über alles Mögliche träumst, ja, da, was weiß ich, an sportlichen Aktivitäten, dann hast du auch noch dafür ganz sicher die Kraft. Dann sagt dir Paulus oder der Heilige Geist, erfülle deiner Frau die eheliche Pflicht. Und es geht noch weiter. Jetzt kommt BB. Entzieht euch einander nicht. Noch einmal, erst positiv, jetzt negativ. Aber das Gleiche mit anderen Worten. Entzieht euch einander nicht. Es sei denn in Sinfonie. Das ist doch was für euch Musiker. Das griechische Wort Übereinkunft ist tatsächlich das Wort, wo wir Sinfonie von her haben. Also wirklich, wenn ihr euch völlig einig seid, okay, wir lassen das jetzt mal für ein paar Tage, weil wir uns wirklich anderem widmen wollen. Daran merkt man auch, Sexualität in der Ehe braucht Einsatz. Das braucht Kraft. Und wir sagen jetzt, okay, wir wollen diese Kraft mal für anderes aufsparen und möchten uns dem Gebet widmen. Aber bitte nur, das sagt das Wort, nicht ich, eine Zeit lang. Und dann kommt wieder zusammen, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Das ist keine Pauschalaussage für die Ledigen, oh, wir können uns ja alle nicht enthalten, deswegen muss ich da so viel in meinen Gedanken oder meinen Taten rumhuren. Nein, die Eheleute, die haben sich an den beständigen Gebrauch der Sexualität gewöhnt. Und denen sagt er, hier, für euch ist es so schon schwer, sich zu enthalten. Aber ihr, die ihr daran gewöhnt seid und auch das, die Verpflichtung habt, euch in dem Punkt zu dienen, dann tut das bitte auch. Wenn ihr das nicht tut, dann bringt ihr euch buchstäblich in Teufelsküche. Ich kann es auch als Anwendung sehr deutlich sagen, benutze deine Sexualität in der Ehe niemals als Waffe. Und das tun manche. Ach, die Frau läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle, ja, dann soll sie mal sehen, wie das ist, ohne mich zurechtzukommen. Und das können nicht nur Männer, das können auch Frauen. Tu das nicht. Ich rede nur das, was Paulus hier sagt. Entzieht euch einander nicht. Es sei denn nach Sinfonie, ja, wenn ihr wirklich im Gleichklang seid, nach Übereinkunft, eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann aber wieder zusammenkommt, damit der Satan euch nicht versuche. Ich sage es nochmal so drastisch. Wenn du den Entzug deiner Sexualität in der Ehe, deinem Partner gegenüber, als Waffe einsetzt, dann machst du dich zum Handlanger des Widersachers. Weil der Widersacher, der will deinen Partner zu Fall bringen. Das ist keine Frage. Er ist ein Lügner und Menschenmörder von Anfang an. Und er will unsere Ehen auch zu Fall bringen. Und das ist nicht der größte Schutz, aber es ist ein Schutzmechanismus, wenn ihr regelmäßig zusammenkommt. Weil A, es ist der Ausdruck der Intimität, die Gott geschenkt hat. Und B, hat es auch wieder Rückfluss. Das stärkt auch eure Ehe und macht Gebrauch davon, so lange und so gut euch Gott dafür die Kraft gegeben hat. Und vielleicht, ich will es nicht hoffen, aber vielleicht sind ja manche Ehemänner heute aufgewacht und haben zum ersten Mal die Botschaft gehört, huch, die Sexualität gehört ja gar nicht mehr. Die muss ich ja zum selbstlosen Dienst für meine, darf ich ja, zur Ehre Gottes, zum selbstlosen Dienst an meiner Frau gebrauchen. Warum sollst du das nicht tun? Warum sollst du nicht so oft wie möglich den Herrn verherrlichen durch dein selbstloses Handeln an deiner Frau? Ich muss schließen, ich weiß. Und ich schließe jetzt auch und ich kündige das nicht nochmal an, sondern ich habe sogar meine Zettel jetzt nicht mehr vor mir. Ja, ich schließe mit dieser Zusammenfassung. Ledig sein ist gut, aber nur für die, die Begabung dazu haben. Ansonsten heiratet. Heiraten ist gut. Und heiraten ist ein heiliger Stand. Und eine ganz besondere Einrichtung, wie du zur Ehre Gottes leben kannst, weil du die Dreieinheit in deiner Zweieinheit ausdrücken kannst. Entzieht euch einander nicht, ja? Kommt zusammen und denkt dabei daran, Sexualität ist als erstes ein Mittel, um Gott zu verherrlichen, indem du, Mann, selbstlos deiner Frau dienst. Und ihr Lieben, das ist wirklich das Ende. Das ist Ausdruck des Evangeliums sogar. Wolfgang, du bist halt dran heute. Wie lange seid ihr verheiratet? Jetzt mach keinen Fehler. 51 Jahre. Gut, goldene Hochzeit ist rum. Kennst du nach 51 Jahren die guten Seiten deiner Ute mehr als vor 51 Jahren, wo du am Altar oder wo auch immer das Ja-Wort gesprochen hast? Auf jeden Fall. Danke, dass du das gesagt hast. Wolfgang, kennst du auch, und ihr alle Männer seid jetzt gemeint, die verheiratet sind, kennst du auch die schwierigen Seiten deiner Ute heute besser als vor 51 Jahren, als du Ja gesagt hast in deiner Illusion? Natürlich, auch deine, natürlich. Du bist ein demütiger Mann, hast du recht geantwortet, auch deine eigenen. Aber du kennst auch ihre Schwächen und schwierigen Seiten, besser als vor 51 Jahren. Und jetzt kommt die Anwendung. Wenn du deiner Ute nach 51 Jahren trotzdem, obwohl du sie jetzt besser kennst und natürlich auch die schlechten Seiten besser kennengelernt hast, wenn du ihr jetzt trotzdem selbstlos dienst, weißt du, was du dann machst? Du bist nicht nur eine Reflexion allgemein der Eigenschaften Gottes. Du bist ein direkter Beweis fürs Evangelium. Weil Selbstlosigkeit, Samuel, ist im Kern des Evangeliums. Gott hat uns trotzdem seinen Sohn gegeben. Er hat trotzdem seine Schuld auf uns genommen, obwohl wir ihm ins Gesicht gespuckt haben und gesagt haben, wir wollen unser eigenes Ding machen und wollen unser eigener Herr sein und wollen für unser eigenes Reich leben. Trotzdem ist er für dich und mich in den Tod gegangen und auferstanden. Und deine ganze Lebensschuld hat er trotzdem in diesen Tod genommen. Und seine ganze Gerechtigkeit hat er trotzdem, ich so ein Lump bin, mir überkleidet, mit dem ich eines Tages vor dem lebendigen Gott erscheinen darf und mit Fug und Recht sagen darf, ich dürfte niemals hier stehen, aber dein Sohn hat mir trotzdem, trotz alledem, diese Gerechtigkeit gegeben. Wolfgang, wenn du heute trotzdem dienst, bist du ein Synonym für den Herrn Jesus und sein Evangelium, zu seiner Ehre. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten.